Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Mitunter schwierig zu vermitteln, aber es geht bei den Rentenreformplänen nicht darum, dass plötzlich alle Rentnerinnen und Rentner, die lange gearbeitet und in die Versicherung eingezahlt haben, plötzlich viel mehr Geld im Portemonnaie hätten, sondern um ein System überhaupt zu stabilisieren, das wegen des seit langem bekannten demografischen Wandels in Gefahr geraten ist. Die Große Koalition aus SPD und Union hatte die Kommission paritätisch besetzt, in der Hoffnung, dass Streitpunkte zwischen den Parteien von vornherein ausgeräumt werden könnten. Das Ergebnis wurde heute früh offiziell präsentiert. Jörg Münchenberg dazu aus Berlin.
Jetzt soll es schnell gehen. Bei der Übergabe der 33 Vorschläge der Rentenkommission versprach heute Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU, eine schnelle und umfassende Umsetzung.
Alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden. Es ist allerhöchste Zeit. Nichtstun ist keine Option.
Möglichst nach der Sommerpause soll das Sozialministerium mit der Ausarbeitung der ersten Gesetzesentwürfe beginnen, die dann schon gegen Ende des Jahres verabschiedet werden könnten. Und wie der Kanzler betonte auch die zuständige Ministerin Bärbel Baas, SPD, es geht um das Gesamtpaket.
Es gibt jetzt kein Rosinenpicken, sondern es ist ein Gesamtkunstwerk, wie ich bereits gesagt habe. Und ich betrachte das auch so, weil alles ineinander greift und man jetzt nicht das ein oder andere weglassen kann.
Für die Expertenarbeit gab es heute zumindest von den Koalitionsspitzen uneingeschränktes Lob. Die Kommission habe geliefert, denn mit den Vorschlägen, so Baas, werde beides erreicht. Steigende Renten bei sinkenden Beiträgen.
Insgesamt ein sehr gutes Gesamtpaket. Im Ergebnis wird es langfristig für alle besser. Im Vergleich zum Status quo, muss man immer sagen. Und das ist die eigentlich wichtige Perspektive und es lohnt sich, darüber zu diskutieren.
So ist unter anderem die Einführung einer Kapitalrente nach schwedischem Modell vorgesehen. Ein staatlicher Fonds soll dabei Geld am Kapitalmarkt anlegen. Der von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gezahlte Rentenbeitrag soll dazu schrittweise um 2 Prozentpunkte erhöht werden. Davon würden vor allem die Jüngeren profitieren, weil sie später eine höhere Rente beziehen würden, betonte der Kanzler. Gleichzeitig kommt es aber auch zu Mehrbelastungen.
Auch die Älteren werden einen Beitrag leisten müssen. Wir kehren zurück zum Nachhaltigkeitsfaktor, sodass Renten zukünftig wieder etwas langsamer steigen als die Löhne. Die Rente wird aber auch weiterhin nicht gekürzt. Noch einmal, es wird keine Kürzung von Rentenleistungen geben.
Umgekehrt soll die bisherige abschlagsfreie Rente mit 63 für Menschen mit mindestens 45 Beitragsjahren abgeschafft werden. Der Kreis der Beitragszahler wird ausgeweitet auf Selbstständige und Politiker. Beamte sollen aber zunächst außen vor bleiben. Auch das gesetzliche Rentenalter wird über 67 Jahre hinaus in den nächsten Jahrzehnten in sehr kleinen Schritten ausgeweitet, gekoppelt an die Lebenserwartung. Die Co-Vorsitzende der Kommission, die Sozialrechtlerin Constanze Janda, formulierte es heute so.
Deswegen haben wir Vorschläge unterbreitet, die durchaus grundlegend sind, ohne aber das eine Revolution im System anzuzetteln. Also wir schlagen vor, das System als solches umzugestalten, ohne die Grundmauern einzureißen.
Doch die zahlreichen Wortmeldungen der letzten Tage haben auch gezeigt, gerade an Einzelmaßnahmen wie der Abschaffung der Rente mit 63 gibt es viel Kritik. Dazu kommen noch die vielen offenen Detailfragen, die erst noch ausbuchstabiert werden müssen. Zumindest Merz und Baas zeigten sich aber zuversichtlich. Bereits am Nachmittag werden sich die Koalitionen mit den Vorschlägen befassen. Nächste Woche soll dann der Koalitionsausschuss die Rentenreform politisch absegnen.
Jörg Münchenberg über die Pläne der Rentenkommission, die heute früh vorgestellt wurden. Frage jetzt an Volker Fintermann in unserem Hauptstadtstudio. Wie fiel denn das Echo heute insgesamt aus auf die nun konkret dargelegten Vorschläge?
Ja, Bettina Klein, wenn wir da zuerst mal auf die Koalition schauen, dann herrscht da zumindest eine große Einmütigkeit und der Tenor vor. Die Vorschläge werden jetzt nicht mehr zerpflückt und auseinandergenommen, sondern nach Möglichkeit auch schnell umgesetzt. Das haben ja sowohl Bundeskanzler Friedrich Merz wie auch Arbeitsministerin Bärbel Baas heute gleich mehrfach betont. Und aus der Union, da heißt es jetzt schon, die wesentlichen Punkte könnten bereits im Oktober vom Bundestag verabschiedet werden. Die SPD ist da wohl ein bisschen vorsichtiger, weil es ja am Ende wohl nicht ein Gesetz wird sein, sein können, sondern gewiss mehrere. Denken wir nur an die Kapitalrente. Die liegt ja dann in der Verantwortung des Finanz- und nicht des Arbeitsministeriums. Da wird man also schauen müssen, wie schnell das wirklich geht. Und wenn wir über die Koalition hinausschauen, da gibt es natürlich auch einiges an Kritik. Die Linke befürchtet beispielsweise das Anwachsen der Altersarmut durch die Rückkehr des Nachhaltigkeitsfaktors, der ja den Anstieg der Renten künftig wieder bremsen soll. Da hat auch die Ostbeauftragte der Bundesregierung Elisabeth Kaiser Bedenken angemeldet, gerade im Blick auf Ostdeutschland, weil dort ja viele Menschen von der gesetzlichen Rente abhängig sind. Die Gewerkschaften kritisieren das Ende der sogenannten Rente mit 63 für langjährig Versicherte. Und die Arbeitgeber, die melden gerade im Blick auf die Kapitalrente Bedenken an, weil das ja perspektivisch auf Mehrkosten von 40 Milliarden Euro pro Jahr hinauslaufen würde, was natürlich angesichts der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung erneut ein Dämpfer für die Konjunktur sein könnte.
Aber wir halten fest, das wird nun genau so umgesetzt oder deutet sich eben doch an, wie eine SPD-Politikerin heute früh bei uns im Programm das dargestellt hat, das Gesetz wird nicht so das Parlament verlassen, wie es eingebracht wird.
Ja, da würde ich sagen, da gilt doch unangefochten das Strucksche Gesetz, zumal es da ja schon von den Empfehlungen bis hin zum konkreten Gesetzentwürfen ein weiter Weg ist. Die Krux bei solchen Sachen liegt ja immer in den Detailfragen. Wir haben jetzt die Empfehlungen, aber das Square in konkrete Gesetze umzusetzen, bedeutet schon nochmal eine andere Dimension. Und das wird auch im parlamentarischen Verfahren sicherlich so noch weitergehen. Insofern wird das natürlich schon eine spannende Frage, ob es der Koalition am Ende wirklich gelingt, ein Gesamtkonzept in diesem Umfang zu verabschieden oder ob da nur noch ein Kerngerüst übrig bleibt im weiteren Verfahren. Das ist ja die Herausforderung, vor der man jetzt steht und heute zumindest ist der Wille noch da.
Unter dem Strich, Volker Fintermer, kann man sagen, dass der Koalition hier auch politisch endlich einmal ein guter Aufschlag gelungen ist mit Blick auf nötige Reformen in Deutschland?
Ja, da fand ich jetzt in dieser Hinsicht besonders interessant, was man jetzt schon von den beteiligten Parlamentariern, also Annika Klose von der SPD, Pascal Reddich von der Union und Florian Dorn von der CSU erfahren konnte. Alle drei, das sind ja die Jüngeren in auch den Parteien, die standen ja vorher sehr konträr in den Ansichten sich gegenüber. Und noch vor einem halben Jahr hätte man als nüchterner Beobachter gedacht, die finden da nie zusammen. Aber offensichtlich ist es wohl in dieser großen Runde mit den Experten und Wissenschaftlern da auch etwas passiert und ein gegenseitiges Verständnis entstanden. Insofern könnte das zumindest ein guter Ausgangspunkt für die Koalition sein. Aber vielleicht ist das jetzt auch nur eine Momentaufnahme und der Streit setzt bald wieder ein. Aber auf der anderen Seite, das wissen wir auch, ein Scheitern dieser Rentenreform könnte natürlich auch ein Scheitern der Koalition bedeuten.
Dankeschön für diese Einschätzungen an Volker Fintermer in Berlin. Und wir können das jetzt vertiefen im Interview mit Jochen Pimperz. Er ist Volkswirt beim Institut der Deutschen Wirtschaft, zuständig dort für den Themenbereich Staat, Steuern und soziale Sicherung. Grüße Sie, Herr Pimperz.
Einen schönen guten Tag in die Runde an Ihre Hörer.
Geben Sie uns zunächst mal eine allgemeine Einschätzung vielleicht der Arbeit der Rentenkommission. Sind wir damit den entscheidenden Schritt weiter auf dem Weg zum Ziel, die gesetzliche Rente für die Zukunft finanziell abzusichern?
Die Alterssicherungskommission ist ja mit einem politischen Auftrag gestartet und ist auch mit den politischen Vertretern der jeweiligen Regierungsparteien besetzt gewesen. Also von vornherein geht es hier nicht um die reine Lehre. Volkswirte könnten sich noch einen strengeren Einschnitt in das bestehende System vorstellen. Aber das muss man konzidieren. Die Kommission hat mit ihren Empfehlungen zur bisherigen umlagefinanzierten Rente viele Argumente aufgenommen, die Volkswirte schon seit Jahren adressieren. Der demografische Wandel, wie das auch eingangs von Ihnen bestellt worden ist, stellt die umlagefinanzierte Rente vor große Herausforderungen. Es geht nicht um einen Systembruch, sondern um das Attestieren vieler Parameter im bestehenden Rentensystem, die weitaus besser ist als ihr Ruf. Und das hat die Kommission tatsächlich geleistet, mit dem Hinweis auf: Langfristig muss die Regelaltersgrenze steigen. Jetzt können wir uns Vorruhestandsanreize nicht mehr leisten, weil die ersten Boomer-Generationen in den Ruhestand altern. Es muss darum gehen, jetzt die älteren Erwerbstätigen zu einer längeren Erwerbszeit zu motivieren. Mhm. Insofern ist viel Gutes dabei.
Wir haben zu den genannten, von Ihnen genannten Punkten auch bei uns im Programm seit gestern auch schon viel Kritisches gehört, insbesondere von den anderen Sozialpartnern. Ich würde gerne auf einen Punkt kommen, der Kritik bei den Arbeitgeberverbänden ausgelöst hat. Einen konkreten Schritt, der ein, ich sag mal, Opfer auch auf der Seite bedeuten würde, nämlich, Sie haben es gerade angedeutet, ein neuer kapitalgedeckter Anteil von 2% soll je zur Hälfte von Arbeitnehmern und Arbeitgebern getragen werden. Teilen Sie die Kritik daran?
Ja, als Volkswirt muss ich ein klein bisschen ausholen. Wir haben ein zentrales Problem jetzt im anstehenden demografischen Wandel. Steigende Sozialabgaben wirken sich auf das Wirtschaftswachstum bremsend aus. Darauf hat der Sachverständigenrat noch jüngst in seinem Frühjahrsgutachten hingewiesen. Das bremst den Inlandskonsum, das erhöht die Arbeitskosten und bremst die private Investitionstätigkeit. Das alles führt zu einem schwächeren Wachstum, als es sich bei konstanter Sozialbeitragslast einstellen könnte. Deswegen ist die Hauptaufgabe darum, die Abgabenlast zu stabilisieren. Jetzt muss man aber wissen, dass in der umlagefinanzierten Rente der Beitragssatz schon bis 2028 von 18,6 auf 20% steigt, Perspektive 21% Mitte der 2030er Jahre. Jetzt kommt noch drauf 2 Prozentpunkte zusätzlich für eine kapitalgedeckte Rente. Und das ist die große Krux. Hier gilt es abzuwägen zwischen den wirtschaftlichen Wachstumschancen, die sind Voraussetzung zur Finanzierung sozialer Sicherungsversprechen, und der Frage, was man als eine gerechte Güterabwägung der Kostenlasten abwägt. Na, wenn, wie der Kanzler es heute gesagt hat, die Empfehlungen der Kommission 1:1 umgesetzt werden sollen, dann gilt es aber darauf hinzuweisen, dass dieser zusätzliche Beitragssatzpunkt zulasten der Arbeitgeber zu höheren Arbeitskosten führt und das für künftige Bruttolohnerhöhungen im Rahmen der Tarifverträge nicht mehr zur Verfügung steht, um es zu verteilen.
Ja, Wirtschaftswachstum, höhere Lohnnebenkosten für die Arbeitgeber, das sind Ihre wesentlichen Kritikpunkte daran. Das heißt, um nochmal nachzufragen, mit diesem System wären Sie durchaus einverstanden, also jetzt 2 Prozentpunkte mehr für die kapitalgedeckten Anteile. Nur die ganze Last, die aufgewendet werden soll, die sollten die Arbeitnehmer besser allein tragen. Oder wie verstehen wir Sie?
Richtig, ganz genau. Das ist eigentlich die Schlussfolgerung aus einer Perspektive des Wissenschaftlers. Ich muss keine politischen Kompromisse vorbereiten. Zeigen unsere Analysen eindeutig, die Menschen weit verbreitet sorgen hinreichend fürs Alter vor. Nur nicht immer im Zuge einer privaten Rente, sondern vielfach durch nicht zweckgebundenes Vorsorgevermögen. Selbst die einkommensbezogen ermittelte Armutsgefährdungsquote, also diejenigen, die wir als potenziell armutsgefährdet aufgrund niedriger Einkommen im Alter einschätzen, sinkt um 40%, wenn wir mit berücksichtigen, welche Vermögen diese Personengruppen zuvor gebildet haben.
Ja, Herr Pimpatz, hören wir uns kurz an, was Peter Leibinger gestern Abend den ARD-Tagesthemen gesagt hat. Er ist Präsident vom Bundesverband der deutschen Industrie, also gehört im Prinzip auch dem Arbeitgeberlager an.
Ich will jetzt genau das nicht tun und aus Arbeitgeberseite das Ding zerpflücken. Das ist ja genau der Fehler, der in der Vergangenheit auch immer passiert ist, dass einzelne Interessensgruppen sagen, guck, das gefällt mir nicht und jenes gefällt mir nicht. Ich finde, man sollte sehen, das ist ein gutes Gesamtpaket, das ist auch ein mutiges Gesamtpaket. Das enthält Zumutungen für alle Seiten, aber es enthält auch ganz wesentliche Dinge.
BDI-Präsident Leibinger gestern Abend im ersten deutschen Fernsehen. Also ein Fehler, den hier auch die Arbeitgeberverbände begehen, wehklagen wie alle anderen Sozialpartner, sobald sie selbst einen Beitrag leisten sollen?
Das würde ich so nicht sagen, aber im Übrigen möchte ich darauf hinweisen, das eine sind die politischen Interessenvertretungen. Ich antworte hier als Volkswirt. Und als Volkswirt muss ich darauf hinweisen, dass steigende Sozialabgabenlasten tatsächlich zu höheren Arbeitskosten führen, die problematische Wirkungen haben. Ich sage als Gegenargument, wir haben schon ein sinkendes Sicherungsniveau in den beiden vergangenen Dekaden herbeigeführt mit den ursprünglichen Rentenreformen. Das hat aber nicht dazu geführt, dass die Menschen weniger gespart hätten, sondern sie sind sehr verantwortlich mit dieser berechenbaren Reform umgegangen und haben vorgesorgt. Ob jetzt Spitzenvertreter der deutschen Wirtschaft das Gesamtpaket als akzeptabel erachten oder nicht, ist am Ende eine Frage des politischen Diskurses, kann aber nicht die Aufgabe meiner wissenschaftlichen Einschätzung sein, nach politischen Opportunitäten abzuwägen, sondern meine Aufgabe ist es hier, auf die volkswirtschaftlichen Folgen hinzuweisen. Ja. Und das kann ich hier nur adressieren.
Ist klar. Die Kommission hatte aber wohl auch zum Ziel, sozusagen es einigermaßen gerecht zu gestalten. Natürlich ist das eine politische Abwägung, da haben Sie vollkommen recht. Aber was wäre denn ein anderer Beitrag, den die Unternehmen zum Beispiel, die Arbeitgeberseite, leisten könnte, um sich eben an der Sicherung des Rentensystems zu beteiligen?
Letztendlich ist es nicht die Aufgabe der Arbeitgeber, in die individuellen Freiheiten einzugreifen, wie man Vorsorge organisiert. Und die Arbeitgeber sind ja über die paritätische Finanzierung der gesetzlichen Sozialversicherung, Kranken- und Pflegeversicherung auch eingebunden. Hier geht es um eine zusätzliche Last, die obendrauf kommt. Und da muss man halt abwägen. Wie gesagt, wenn es so umgesetzt wird und es ist ein politisch tragfähiges und demokratisch konsentiertes Konzept, dann bleibt der Hinweis aber bestehen, dass dieser Prozentpunkt, der da oben drauf kommt und den Arbeitgebern zusätzliche Kosten verursacht, künftig nicht mehr für Bruttolohnerhöhungen zur Verfügung steht. Da sind dann Arbeitgeber und Gewerkschaften bei den Tarifverhandlungen gefordert, beschäftigungsfreundliche oder fördernde Abschlüsse zu finden.
Der Punkt ist angekommen, Ihr Argument an dieser Stelle. Vielleicht noch kurz abschließend, ist das Ihr einziger oder wichtigster Kritikpunkt an diesen Plänen im Augenblick?
Tatsächlich. Ich finde es nämlich bemerkenswert, dass die Alterssicherungskommission hier auch mit Vorstellungen kritisch umgegangen ist, die bis dato das Regierungshandeln der aktuellen Regierung doch geprägt hat. Also sprich, das Thema Frühverrentung offensiv angegangen, Regelaltersgrenze. Hier gab es ja Vorfestlegungen. Bundestagswahlkampf, die letztendlich aus der Perspektive der Wissenschaft eher nicht zuträglich sind. Insofern freue ich mich, dass hier die Stimme der Wissenschaft auch bei der Alterssicherungskommission in einem politischen abgewogenen Kompromiss Einfluss gefunden haben.
Live heute Mittag im Deutschlandfunk Jochen Pimperz, Volkswirt beim Institut der Deutschen Wirtschaft. Wir sprachen über das Für und Wider der Rentenkommission-Pläne, die heute früh vorgestellt wurden. Herr Pimperz, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit.
Danke, gerne.